Ich hörte von einem Prediger, der sagte, bevor er anfing, wer seine Bibel hat, der darf aufschlagen so und so, und wer sie nicht hat, für den werden wir beten. Ich persönlich lege nicht allzu großen Wert darauf, dass man seine Bibel dabei hat. Es ist natürlich etwas Schönes. Aber die ersten Christen haben sie wahrscheinlich nicht immer dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob jeder eine hatte. Ich hoffe, sie haben Vertrauen darauf, dass ich Gottes Wort lesen werde und Gottes Wort auslegen werde. Also wir wollen uns dem letzten Kapitel des Kolosserbriefes jetzt zum Schluss widmen. Wir haben hier einige Schlussgedanken des Apostels Paulus. Und er sagt, wenn ich schreibe oder spreche, dann ist es der Herr, der zur Sprache kommt. Bevor wir lesen, wollen wir noch einmal das Haupt neigen zum Gebet. Wir danken dir, Herr, dass wir es mit deinem Wort zu tun haben. Wir danken dir, Herr, dass es deine Sprache ist. Hilf uns, Herr, zu hören, wie Jünger mit einem offenen Ohr, mit voller Aufmerksamkeit. Herr, du weißt, wie schwierig es für uns ist, wirklich zuzuhören. Du kannst uns, Herr, Konzentrationsvermögen geben. Und ich bitte dich, Herr, dass meine Rede nichts daran hindert. Ich bitte dich, Herr, dass du Gnade gibst zu rechtem Reden und rechtem Hören und dann zu rechtem Wandeln in deiner Wahrheit. Amen. In den Versen 2 bis 6 haben wir die Abschlussgedanken, die der Apostel in Kapitel 3, Vers 1 begann auszuführen. Es geht hier um die neue Lebensweise nach der wahren Christusbotschaft. Im Kolosserbrief liegt es dem Apostel daran, die Christusbotschaft in ihrer Reinheit und Wahrheit zu bewahren. Sie ist gefährdet in Kolosse und in diesem Lykos-Tal. Lykos hieß der Fluss, der durch dieses Tal zog. Und dort waren einige Gemeinden und es war Irrlehre aufgetreten, vielleicht nur durch einen Mann, vielleicht durch eine Gruppe, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war die reine Botschaft von Jesus Christus in diesem Tal gefährdet. Und sie hätte sich verbreiten können. Paulus will dafür sorgen, dass die Botschaft unter den Christen die reine Evangeliumsbotschaft bleibt. Und er bezeugt sie in Kapitel 1. Er liefert einiges an Korrektur in Kapitel 2 und er zeigt, wie das aussieht im Leben, wenn nach der wahren Christusbotschaft gelebt wird. Ihm liegt auch daran, dass Gemeinde gesund bleibt. Und Gemeinde bleibt gesund, wenn sie sich an der gesunden Wahrheit des gesunden Wortes Gottes nähert. Wir haben hier also in den Versen 2 bis 6 abschließende Gedanken zu diesem Thema der Lebensweise nach der wahren Christusbotschaft. Nachdem er gesprochen hat über die Auswirkung in der Gesellschaft, sagt er einiges über das Gebet in den Versen 2 bis 4 und allgemein über das Verhalten in den Versen 5 und 6. Zuerst geht es über das Gebet. Wir lesen die Verse 2 bis 4. Beharrt im Gebet und seid wachsam darin mit Danken und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu sagen, weswegen ich auch gefangen genommen worden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Hier geht es um das Gebet. Paulus gibt uns einige praktische Hilfen zum Gebet. Es ist ja nicht einfach zu beten. Und doch ist das Gebet mit das Grundsätzlichste, das Wichtigste in unserem Leben. Es gibt zwei Schlüssel, die als Geheimnis eines gesegneten Christenlebens gelten. Das Wort Gottes und das Gebet. Und vielleicht ist nichts so schwer durchzuführen als Bibellesen und Beten. Gerade weil der Feind an dieser Stelle uns daran hindern will. Denn hier hat er die Schlüssel in der Hand, wenn er uns hindern kann, uns mit Gottes Wort zu befassen und zu beten. Und nun hilft uns der Apostel am Schluss seiner Ausführungen, wie wir recht beten können. Er gibt uns einige Antworten. Zuerst, sagt er, muss das Gebet beharrlich sein. Das heißt, wenn wir schwach sind im Gebet, ist es wichtig, dass wir immer neu versuchen. Und wenn wir im Gebet stehen, dann ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen. Es ist wichtig, dass wir so oft wie möglich beten. So lange wie möglich. Ich halte nicht viel von diesen immer wieder heute gehörten Ermahnungen, wollen wir uns kurz fassen. Ich weiß, woher das kommt. Das kommt aus der Zeit, wo man sehr lange Gebete machte. Aber der Fehler lag nicht so sehr in den langen Gebeten, als dass man nicht richtig betete. Es kann Routine werden und es kann etwas sein in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft der Gläubigen, wo man sich selbst hervortut. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir sollen zu Gott beten, nicht zueinander und nicht zu uns selbst. Aber ich befürchte, dass wir nicht lernen zu beten, wenn wir nur einen Satz sprechen. Natürlich, wenn Sie nicht beten können, ist es hilfreich, mit einem Satz zu beginnen. Tun Sie das. Machen Sie aber den Satz so lang wie möglich. Beten Sie. Die Bibel sagt beten. Ganz einfach. Und ein Missionar machte uns aufmerksam darauf in seinem Gebetsbrief. Er sagte, der Herr hat gesagt, lehre uns zu beten. Nicht nur wie, sondern zu beten. Wollen wir mutig den Mund auftun vor dem Herrn, denn es lohnt sich, mit ihm zu sprechen und er hört uns. Sein Ohr ist zu uns geneigt. Ja? Sein Auge ist offen. Er sieht betende Menschen. Und wenn Sie wollen, dass der Herr Sie sieht, dann fangen Sie an zu beten, wenn Sie garantiert oder können Sie gewiss sein, dass er Sie sieht. Wir dürfen zu Jesus sprechen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Bei Jesus dürfen wir Sprachfehler machen. Bei Jesus dürfen wir alles durcheinander sagen. Das tue ich auch. Ich kann nicht beten. Ich versuche es. Und ich versuche dabei zu bleiben. Ich fange von hinten an, ich fange von vorn, von links oder von rechts. Irgendetwas möchte ich als Anlass nehmen, mit dem Herrn darüber zu sprechen, damit ich einmal in Fluss komme. Mit der Zeit geht es leichter. Ja? Ich versuche lange zu beten. Es gelingt mir nicht immer. Die Gedanken laufen einem aus. Ja? Aber dann wieder zurück. Beharrlich, das heißt immer wieder sich dazu setzen. Der Feind hat kein Interesse daran, dass wir in Verbindung mit dem Herrn stehen. Aber Jesus hat daran Interesse. Sein Ohr hört gern auf unser Rufen, wie das Vaterohr, das Mutterohr so gern die Stimme des Kindes hört. Und so wie gute Eltern ein Kind in die Augen gucken und vielleicht noch sich beugen, damit sie auf die Ebene des Kindes kommen, und Interesse zeigen, so zeigt der himmlische Vater als idealer Vater Interesse an uns. Und Sie können sich vergewissern, er schaut Sie direkt in die Augen. Und er kommt auf Ihre Ebene und er interessiert sich für das, was Sie da zu flüstern haben. Beharrlich beten. Das Zweite, mit dankbarer Wachsamkeit. Das ist eine sonderbare Formulierung, wenn Sie sich das notieren. Und seid wachsam darin mit Danken. Wie ist man wachsam mit Danken? Für uns sind das zweierlei. Das erste heißt nicht einschlafen. Ja? Das ist nicht immer leicht. Das muss aber nicht Sünde sein. Vielleicht sind Sie einfach so müde. Aber vielleicht haben sie gesündigt und deshalb sind sie so müde. Vielleicht haben sie nicht ihre Zeit richtig ausgekauft. Vielleicht haben sie das Falsche gemacht. Das kann sein. Aber vielleicht sind sie einfach nicht interessiert. Und dann schlafen sie ein. Vielleicht haben sie Langeweile bei Gott. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall sollten wir wachsam sein zum Gebet. Aber an dieser Stelle sagt Paulus, mit Danken. Wenn wir anfangen zu danken, hilft es uns, wach zu bleiben. Beim Danken müssen wir überlegen, wofür wir danken wollen. Wir haben ja so viel und wir wissen nicht, wofür wir dankbar sein sollen. Ist ein bisschen schwer, nicht, wenn man so viel hat, wenn man es so gut hat, dankbar zu sein? Ja, genau dann. Wissen Sie, dass es die armen Leute viel leichter haben, dankbar zu sein? Sehr oft. Wir nehmen das so selbstverständlich. Und wir müssen einmal überlegen, wofür wir dankbar sein sollen. Aber wollen wir einmal anfangen, für alles Mögliche zu danken, dass Sie noch beide Beine haben. Nicht alle Leute haben das. Dass Sie noch laufen können. Hier sind zwei, die können das nicht. Dass Sie noch sprechen können, dass Sie hören können und so weiter und so weiter. Und vor allem, dass Jesus für uns starb. Ja. Als unsere Jüngste sich bekehrte, hat sie jeden Tag in der unserer Gebetsgemeinschaft gebetet, Herr, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du für mich starbst. Und ich dachte bei mir, jeden Tag, immer wieder dasselbe? Ich habe viel von meinen Kindern gelernt. Es lohnt sich, jeden Tag dafür Jesus zu danken, dass er für uns gestorben ist. Stellen Sie sich vor, was es ihnen gekostet hat. Gott in Menschengestalt gibt sein Blut für uns. Dafür sollten wir nie aufhören zu danken. Und dann gibt es alle die Segnungen, die wir in Jesus Christus haben. Mit Dankbarkeit wachsam sein zum Gebet. Und das Dritte, mit Fürbitte. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie für Missionare beten sollen, hier haben Sie ganz einfache Ratschläge. Betet zugleich auch für uns. Das heißt, Sie müssen nicht nur für Missionare beten. Das ist tröstlich. Ja? Sie dürfen auch für sich selbst beten. Aber nicht nur für sich selbst und für die, die gerade dabei sind oder für die Sie Ihr erstes Interesse haben, sondern auch für solche, die in der Reich Gottes Arbeit stehen. Schließen Sie die nicht aus. Schließen Sie die ein. Zugleich auch für uns. Paulus schließt seine Mitarbeiter ein. Er ist nicht darüber hinaus, dass er Fürbitte braucht. Er braucht sie. Und jeder Missionar braucht sie. Jeder Missionar ist vom selben Holz geschnitzt wie wir. Ja. Sie sind alle fehlerhaft. Und wie wussten Sie, dass die sturköpfigsten, ist das richtig? Die sturköpfigsten Wesen, die Missionare sind, die sind sehr schwer. Es ist sehr schwer, mit ihnen auszukommen. Und ein Missionsleiter sagt mir, warum? Weil sie mit dem Kopf durch die Wand müssen. Ja. Sie müssen so sein, damit sie vorwärts kommen. Es gibt so viele Widerwärtigkeiten. Aber das bringt Schwierigkeiten mit sich. Ja? Das sind Leute, die wollen irgendwo hin. Und es ist nicht leicht, mit ihnen zu leben. Beten Sie für Missionare. Das sind schwierige Leute. Und die haben es oft sehr, sehr schwer, mit sich selbst auszukommen, miteinander auszukommen. Und dann wissen sie oft nicht, was sie machen sollen. Sie wissen nicht, wie sie predigen sollen. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ihre Briefe geschrieben kriegen. Sie wissen nicht, wo das Geld herkommen soll. Beten Sie für Missionare. Und wenn Sie so groß sind wie Paulus und so klein wie die kleinsten Mitarbeiter von Paulus, jeder braucht es. Zugleich auch für uns. Jetzt haben wir einige Anliegen hier, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Wort ist hier Verkündigung, Tür zur Verkündigung. Nicht immer sind Türen offen. Ich höre in diesen Tagen von Geschwistern, die möchten Zeugnis ablegen, aber man gibt ihnen nicht Gehör. Es ist so schwierig, ein Gehör zu bekommen. Beten wir dafür, dass irgendjemand gefunden wird, der zuhört. Ja. Missionare sind dazu da und jeder Christ ist dazu da, dass er ein Zeuge sei. Beten wir füreinander, dass jemand da ist, der zuhört, dass Gott ihn disponiert, wie er das bei der Lydia tat, sodass sie hinhörte auf das, was Gott zu sagen hatte. Dass Gott eine Tür des Wortes öffne, nämlich das Geheimnis des Christus zu sagen. Es ist für viele noch ein Geheimnis, aber es soll ihnen aufgehen, was Gott in Jesus Christus, dem erkorenen Welterlöser, uns geben wollte. Weswegen ich auch gefangen genommen worden bin. Ich glaube, es war gestern Abend, als ich dieses las, fiel mir zum ersten Mal, glaube ich, ein, was es eigentlich bedeutet. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Weshalb? Weil er das Wort Gottes verkündet hat. Und jetzt sagt er, betet für mich, dass ich hier im Gefängnis eine Gelegenheit habe, Gottes Wort zu verkünden. Aber dafür ist er gerade gefangen genommen worden. Will er es noch schlimmer haben? Welch ein Mann! Gerade wegen der Verkündigung des Wortes ist er im Gefängnis und jetzt will er noch weiter verkünden, als ob er noch einen auf den Dach, auf den Deckel kommt. Hier oben. Bekommen wollte. Entschuldigen Sie. Weswegen ich auch gefangen genommen worden bin. Dieser Mann will nicht schweigen. Und wenn er schweigen muss, dann bittet er um Fürbitte, dass es irgendjemandem gibt, der ihm zuhört und dass er dann auch einen offenen Mund hat. Jemand soll zuhören und er soll die Fähigkeit haben, seinen Mund auftun zu sprechen. Ganz einfach, ja. Es braucht Ohren und es braucht Zungen, die das Wort Gottes verkünden. Darum sollen wir beten, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Ganz einfache Gebetsanliegen. In den Versen 5 und 6 spricht Paulus vom Verhalten der Christen. Wie verhält man sich, wenn man nach der wahren Christusbotschaft lebt? Paulus gibt uns hier ganz praktische Anweisungen. Erstens einmal in Bezug auf das allgemeine Verhalten und dann speziell in Bezug auf das Reden. Denn das Reden gehört zum Schwierigsten in unserem Leben. Jakobus sagt, wer seine Zunge beherrschen kann, der kann irgendein Glied in seinem Leib beherrschen. Ja. Und wenn es heißt, dass Jesus der Messias in Jesaja 53 mit seiner Zunge nie gesündigt hat, dann wissen wir, dass er vollkommen war. Das ist ein Zeichen davon, dass er vollkommen war. Also da brauchen wir ganz besondere Hilfe. Aber fangen wir am Rande an, beim allgemeinen Verhalten. Wandelt in Weisheit. Wandelt in Weisheit. Was heißt das? Ich habe in diesen Tagen daran erinnert, dass Weisheit mit Zielen zu tun hat. Fakten, Kenntnisse, das sind Einzelinformationen. Und wir können viele Einzelinformationen haben, aber wir wissen nicht, wie sie zu gebrauchen. Was soll ich mit diesem Wissen tun? Dann gilt es, weise zu sein. Das heißt, die rechten Ziele, die rechten Vorhaben vor Augen zu halten. Und dann, nachdem ich weiß, was jeweils in irgendeinem Bereich das richtige Ziel ist, brauche ich Kenntnis über den richtigen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Was will ich eigentlich? Ja, Sie sagen, ich möchte mit meinem Partner auskommen. Oder ich möchte mit meinen Kindern fertig werden. Oder ich möchte meine Arbeit bewältigen. Oder ich möchte Gelegenheit haben zum Zeugnis. Oder ich möchte lernen zu beten. Sie sagen, ich soll beten. Ich möchte lernen zu beten. Gut. Überlegen Sie, sind das gute Ziele? Wenn ja, wenn Sie klar darüber sind, das sind gute Ziele, dann haben Sie ein Stück Weisheit. Und jetzt überlegen Sie sich, welchen Weg könnte ich am besten einschlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Werden wir weise? Und Gott kann uns diese Weisheit liefern. Wissen Sie, Jesus ist uns zur Weisheit gemacht worden. Und wenn Jesus Raum in unserem Leben hat, dann entfaltet er seine Weisheit in meinem Denken. wenn ich mich viel mit Gottes Wort beschäftige, hier zu Hause bin, dann lerne ich in der Bibel so zu denken, wie Gott denkt. Und dann werde ich weise. Je mehr ich in der Bibel lese, je mehr ich auswendig lerne, je mehr fügen sich meine Gedanken den Gedanken Gottes. Und ich werde, fast ohne dass ich es merke, ich werde so, wie Gott ist in seinem Denken. Und er ist ja höchst weise. Das ist eine seiner Attribute. Wandelt in Weise, in Weisheit. Und Paulus sagt in besonderer Weise gegen die, die draußen sind. Nun gibt es Menschen, die haben etwas dagegen, dass man sagt, einige Leute sind nicht Christen. Jemand war einmal ganz empört, als unsere Kinder, hörte, wie unsere Kinder über die Nachbarn sprachen. Und die Kinder hatten in Gegenwart dieser Leute festgestellt, dass die Nachbarskinder, ich glaube so war es, nicht Christen waren. Und er war empört darüber, dass man so richten würde. Ja. Eine Feststellung ist noch gar nicht ein Gericht. Es ist gar nicht so schwer manchmal festzustellen, ob jemand Christ ist. Manchmal ist es schwer festzustellen. Aber es gibt Leute, die meinen, das sei intolerant, da Grenzen zu ziehen. Und so werden wir für intolerant gehalten. Und wir werden noch zu leiden haben deswegen. Aber es ist eine Tatsache, die im Himmel offenbart worden ist, vom Himmel aus uns offenbart worden ist, dass es gewisse Menschen gibt, die gehören dazu, die lieben Gott von ganzem Herzen. Und es gibt andere, die achten nicht auf das Evangelium und sind nicht bereit, sich Jesus Christus auszuliefern. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Das lernen wir hier. Ich habe einige Texte solcher Art gesammelt, um in meiner Dogmatik, das heißt in der Lehre von der Gemeinde, zu zeigen, die Gemeinde hat Grenzen. Einige sind drinnen, einige sind draußen. Wie sehen die aus, die drinnen sind? Wie spricht die Bibel von diesen Leuten? Was sind das für Menschen? Und dann habe ich die Etikette gesammelt. Sie sind Erwählte, sie sind Heilige, sie sind Bekehrte und so weiter und so weiter. Eine ganze Menge von Etiketten hat es da. Andere sind draußen. Wir verachten sie nicht. Im Gegenteil, wir lieben sie. Wir möchten sie gern in unseren Häusern haben, in unseren Wohnungen. Wir möchten sie gern einladen zum Essen. Wir haben sie gern. Wir stellen nur fest, dass sie noch nicht so weit sind. Und wir möchten gern mit ihnen Gemeinschaft haben. Und Gott lädt sie ein an seinen Tisch. Wir sind nicht intolerant. Im Gegenteil. Wir möchten, dass die ganze Welt Jesus gehörte und dass sie lernen möchten, erfahren möchten, wie sehr Gott sie liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit niemand verloren gehe. Gott will nicht, dass die Welt untergeht. Und wir wollen es auch nicht. Wir wollen, dass die Leute draußen reinkommen und zu Jesus kommen. Und Frieden mit ihm haben. Wir wissen, wie schwierig es ist dort. Wir waren selbst einmal da. Wir waren selbst einmal in dieser Nacht. Wandelt weise gegenüber diesen. Seid weise in eurem Reden, seid weise in eurem Verhalten. Passt auf, es beobachten euch Leute. Vor vielen Jahren, in meiner ersten Evangelisation in Deutschland, kam eines Abends ein junger Mann zu mir, um mit mir zu sprechen. Ein Christ aus der Baptistengemeinde an jenem Ort hatte ihn zu mir gebracht, hat ihn irgendwo aufgeschnappt. Wie war dieser junge Mann aufmerksam geworden auf die Evangelisation? Der Ort war gar nicht so gottlos, aber es gab Menschen dort, die nicht bekehrt waren, deshalb hatte man eine Evangelisation anberaumt. Aber es gab dort wohl eine Gruppe von sogenannten Freisinnigen, die ganz bewusst gottlos lebten. Nicht, dass sie ausschweifend leben würden, aber in ihrem Denken waren sie abbewusst nicht christlich. Und er gehörte zu diesem Kreis, war darin aufgewachsen. Aber in dem Haus, wo er wohnte, war wohl ein älterer Herr, den er beobachtete. Der Mann wusste das vielleicht nicht. Er war Christ. Und dieser junge Mann hat ihn beobachtet. Und weil er wusste, dass er Christ war, hat er es gewagt, einmal sich bei den Christen sehen zu lassen. Und kam am ersten Abend zum Glauben. Es hat allerdings 2 Stunden gedauert, weil er fast nichts vom Evangelium wusste. Aber er war offen, er war bereit. Er wurde ein Verkündiger des Evangeliums später. Wandelt weise. Schon manche Christen sind auf diese Weise zu einem Wegweiser gewesen für Nichtchristen. Viele Christen haben es nicht gemerkt, dass andere sie beobachtet haben. Aber wir werden beobachtet, mehr als wir denken. Wandeln wir also weise. Wir wissen, dass jemand uns sieht. Und dazu gehört, sagt Paulus, dass wir die Zeit auskaufen. Die Zeit ist hier die gelegene Zeit. Lernen wir, wo die Gelegenheiten sind, die Gott uns gibt, Gutes zu tun, Zeugnis zu sein, überhaupt die Zeit richtig auszukaufen mit dem Richtigen, dass das Richtige an der richtigen Stelle getan wird. Nicht einfach so in den Tag hinein schlittern und dann, wenn einmal ist es wieder Abend. Nein, überlegen, wie kann ich die Zeit am besten ausnutzen für irdische Dinge und für himmlische Dinge. Wie sind die Prioritäten hier im Lichte des Himmels zu ordnen? Ich bin nicht wortgewandt aufgewachsen. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt, sprechen zu lernen. Nicht einfach sprechen zu lernen als Kind. Das ging nicht so schwer wahrscheinlich. Aber ich konnte nie richtig ein Gespräch führen. Besonders bei Fremden. Wenn es dann mal gelang, dann kamen schon die Tränen in die Augen. Ich habe es schwer gehabt zu lernen, Gespräche zu führen. Es fällt mir heute noch schwer. Es muss gelernt werden. Vielleicht ist das gut so, dass ich abhängig geworden bin von der Gnade Gottes. Vielleicht haben Sie es leicht. Aber verlassen Sie sich dennoch auf die Gnade des Herrn, dass Sie in rechter Weise sprechen, dass das Richtige aus dem Mund kommt. Denn gerade wenn man so leicht spricht, kommt vielleicht nicht gerade das Gewichtigste aus dem Mund. Wollen wir lernen zu denken, bevor wir sprechen? Ich habe mal gehört von einem Ansager, der bekam eine goldene Platte dafür, dass er schneller sprechen konnte, als er dachte. Er gab die Platte wieder zurück. So nicht. Und dann wollen wir beim Sprechen auch darauf achten, dass wir nicht ewiglich das Wort führen. Es gibt noch andere auf der Welt und die möchten auch zur Sprache kommen. Denn das Sprechen ist irgendwie ein Zeichen von Existenz. Deshalb melden sich Kinder ganz spontan. Ganz spontan wollen sie, dass man merkt, sie sind da. Das wissen sie, dass sie da sind. Und es drängt sie nach Aufmerksamkeit. Sie rufen danach. Also wollen wir denen in unserer Umgebung auch eine Gelegenheit geben, sich zu äußern. Es heißt also, zuzuhören. Das Gespräch verläuft nicht nur so Abwechslung, dass der eine spricht und dann der andere mal. Nein, eines muss das andere ergänzen. Deshalb muss ich hinhören, was hat er gesagt. Es ist wichtig, dass wir aufeinander uns einstellen. Und dass wir den anderen auch so stehen lassen, wie der ist. Wir können nicht die ganze Welt ändern. Und fast jeder in unserer Umgebung bedarf der Veränderung, nicht wahr? Und das wissen wir auch, das merken wir bald. Aber es ist nicht immer am Platz zu korrigieren. Wollen wir dem Nächsten die Gelegenheit geben, auch mal Fehler zu machen. Stellen wir uns auf ihn ein und so weiter. Es gibt hier vieles zu lernen. Ich habe vieles lernen müssen. Ich war früher sehr hart, radikal, stolz. Gott hat mich sehr viel demütigen müssen, aber ich bin noch nicht ganz unten. Der Herr muss uns alle an dieser Stelle führen und uns helfen. An dieser Stelle sind wir am schwächsten, wenn es zum Sprechen kommt. Gott gebe uns viel Gnade. In Gnade heißt auch nach dem Epheserbrief, dass was ich sage, Gnade ist für den anderen. Das heißt, dass es angenehm ist.
versuchen wir so zu sprechen, dass der andere anschließend etwas froher ist, dass er aufgerichtet ist, auch wenn es manchmal auch ab und zu, nicht allzu oft, ein ernstes Wort sein muss. Wollen wir so sprechen, wie der Apostel Paulus das, wir sagten etwas darüber gestern Nachmittag, wollen wir so sprechen, dass der andere eine Gelegenheit hat, froh zu werden, ganz besonders froh über Jesus. Wollen wir so sprechen, dass es ihm eine Hilfe ist? Und dann legt Paulus Wert im Epheserbrief darauf, dass es etwas Gesundes ist, nicht faul, ja, dass es etwas Gesundes ist. Dazu kann Gewürz beitragen. Wir brauchen Gewürz in unserem Sprechen. Sie mögen sich auf das Wesentliche beschränkt haben, aber vielleicht wäre es eine Hilfe, so ein bisschen Salz darauf zu schütten, ja, damit es etwas schmeckt. Vielleicht können Sie sich vorher überlegen, vielleicht mit etwas Humor, vielleicht mit einer Geschichte oder mit einer anderen Wendung oder mit einer Tonart, ja, mit einem anderen Ton. Versuchen Sie ein bisschen Salz hereinzuschütten, möglichst wenig Pfeffer, ja, und auch nicht zu viel Salz, das schmeckt auch nicht. Dann bekommen die Leute hinterher Durst und sind nicht zufrieden. Ja. Zu viel Salz ist nicht gut. Gerade genug, dass es schmeckt. Mit Salz gewürzt. Das heißt, das sind diese Feinheiten, die dazu gehören, dass es etwas angenehmer ist, wird im Umgang miteinander. Wozu soll man nun in Gnade und mit Salz gewürzt sprechen? Das soll immer der Fall sein. Alle Zeit. Wozu? Zu wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Aha. Es braucht ein bisschen, bis man mitkriegt, was Paulus hier denkt. Es ist sehr konzentriert. Es ist so, wenn wir in Weisheit wandeln vor denen, die draußen sind, aber auch vor denen, die drin sind, und wenn unsere Rede alle Zeit mit der Hilfe des Herrn geschieht und gewürzt ist, dann werden Leute früher oder später aufmerksam und werden vielleicht Fragen stellen. Und dann sollen wir bereit sein, eine Antwort zu haben. Und wenn wir immer bemüht sind, so zu sprechen, dass es dem Herrn gefällt, dann werden wir auch schneller eine Antwort parat haben. Vielleicht gibt es dann Leute, die kritisieren uns, denn es gibt Leute, die können fromme Leute nicht ausstehen. Das fordert sie heraus. Dann gilt es auch, in rechter Weise zu antworten. Aber wenn wir uns daran gewöhnt haben, in Weisheit zu leben und in Gnade zu sprechen, dann wird es etwas leichter sein, zu antworten. Zu wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Manchmal mit Schweigen. Das habe ich lernen müssen. Es gilt manchmal einfach still zu sein. Das ist manchmal furchtbar schwer. Furchtbar schwer. Aber das müssen wir auch lernen. Das hat Jesus auch getan. Es gibt eine ganze Anzahl von Schriftstellen, die von Schweigen sprechen. Lernen wir auch das. Mal mit Worten, mit den rechten Worten, manchmal mit Schweigen. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Der Rest des Kapitels beinhaltet persönliche Elemente. Es gibt verschiedene Elemente, aber sie sind eher persönlicher Art. Der Hauptteil des Briefes ist mit Vers 6 zu Ende gekommen. Jetzt kommen die Schlussworte. Zuerst spricht der Apostel über solche, die nach Kolosse reisen werden. Entschuldigen Sie. Und mit diesem Brief möchte er die Kolosser vorbereiten. Das ist in den Versen 7 bis 9. Über nach Kolosse reisende Freunde. Was hat er da zu sagen? Über alles, das mich angeht, wird Tychikus euch in Kenntnis setzen. Über diese Sache des Inkenntnissetzens werden wir einige Male in diesem Text hören. Ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, wie wichtig das ist. Mir ist aufgefallen, dass der Apostel großen Wert darauf legt, dass wir übereinander und das tägliche Geschehen Bescheid wissen. Christen lieben einander. Christen nehmen Anteil am Ergehen des anderen. Und deshalb fragen wir, wie geht es? Und das sollte bei Christen keine leere Formel sein. Wenn jemand dann sagt, wie es geht, wollen wir nicht überrascht sein, ja? Vielleicht geht es schlecht. Wollen wir darauf gefasst sein? Also, Christen haben Interesse aneinander und deshalb erzählen sie einander. Und wir sollten uns Zeit nehmen, über das Ergehen von anderen zu sprechen. Das ist nicht verkehrt. Wir müssen nicht immer direkt über Jesus sprechen. Wir können auch über das Wetter sprechen. Wir können auch über ganz alltägliche Dinge sprechen, damit wir erfahren, wie es einem geht, sodass wir besser für ihn beten können, vielleicht auch ihm besser helfen können. Einfach aus Liebe Anteil nehmen an seinem Ergehen. Paulus sagt, Tychikus wird euch erzählen, wie es uns hier geht, hier im Gefängnis. Ja, sie sagen, das ist eine besondere Situation. Wissen Sie, wie viele Leute im Gefängnis sind? Sind Sie im Gefängnis? Ich glaube, ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass hier eine Anzahl von Personen sind, die sind in einem Gefängnis. Das heißt, ihnen wurden Grenzen gesetzt, die für sie unbequem sind. Stimmt das? Sie möchten über eine gewisse Grenze hinaus und sie fühlen sich eingefangen, eingegrenzt. Das lässt der Herr oft zu in unserem Leben. Dann wissen Sie, wir sind wild. Wir suchen nach Freiheit, aber das ist oft eine wilde Freiheit. Wir müssen domestiziert werden, hausfähig gemacht werden. Von Natur aus sind wir wild. Und wir müssen gezähmt werden. Und dazu gehört der Zwinger. Naja, wir müssen in ein Gefängnis, uns müssen Grenzen gesetzt werden. Den Kindern müssen Grenzen gesetzt werden. Sie müssen sozialisiert werden. Und wir müssen für die Sozietät, das heißt für die Gesellschaft der Gemeinde Jesu, sozialisiert werden. Wir müssen für die Gemeinschaft Gottes fähig werden. Und dazu braucht es immer wieder das Setzen von Grenzen. Aber diese Grenzen sind eigentlich Wegbegrenzungen. Vielleicht ist es nach allen Vieren abgeschlossen, aber dann ist der Weg nach oben immer offen. Das ist auch eine Wegbegrenzung dann, diese vier Wände. Ja? Also, in Kenntnis setzen. Wir wollen erfahren, wie es dem anderen geht. Wo da die Grenzen sind, wo wir da sympathisieren können, helfen können, beten können. Er ist ein geliebter Bruder. Interessant, wie Paulus über Geschwister in Christus spricht. Über Mitarbeiter. Lernen wir das, wie man über Mitarbeiter spricht. Er ist ein geliebter Bruder und ein treuer Diener und, das ist noch nicht genug, ein Mitsklavendiener im Herrn. Auf Tychikus kann man sich verlassen. Er hat sein ganzes Leben dem Herrn geschenkt und er ist ein Leibeigener des Herrn und nichts anderes interessiert ihn. Er ist ein Sklave des Herrn, zusammen mit uns. Wenn der nach Kolosse kommt, dann kann man sich in Kolosse darauf verlassen, dass er ein treuer Diener sein wird des Evangeliums. Das wird wohltun, ihm zuzuhören. Den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre. Jetzt will Paulus wissen, wie es den kolossischen Christen geht. Er liebt sie, er kennt sie nicht alle. Den Philemon kennt er, den Archippus, die Appia, die Frau des Philemon und so weiter. Nur einige. Aber er möchte sie kennenlernen. Das ist wichtig für uns Christen, einander kennenzulernen. Wir interessieren uns für die Gemeinde Jesu, den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre und euren Herzen zuspreche. Hier haben wir wieder das Wort, das oft leider mit Ermahnen übersetzt wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt an den verschiedenen Übersetzungen zu lesen wäre. Das Wort kann auch aufrichten bedeuten. Wir haben hier wahrscheinlich denselben Gedanken, vielleicht entsinnen Sie sich, wenn Sie dabei waren, den wir am Anfang von Kapitel 2 hatten. damit ihre Herzen aufgerichtet werden. Tychikus will dazu beitragen, dass die Herzen der kolossischen Christen getröstet werden. Wer mit Irrlehre konfrontiert ist, mit einer Lehre, die von Jesus eigentlich wegzieht, dem fehlt Trost. Wollen wir lernen, Leute, die gefährdet sind, zu trösten, so zu sprechen, damit sie aufgerichtet werden? Das geschieht natürlich durch die Wahrheit von der Gnade Jesu. Vers 9, mit Onesimus. Aha, kennen Sie den Onesimus? Wissen Sie, was das Wort bedeutet? Taugenichts. Mit unserem lieben Taugenichts. Ja. Ja, wir sagen auch manchmal zu den Kleinen, du Räuber, ja. Nicht so ist das gemeint. Ja. Der Onesimus war wirklich ein Taugenicht. Aber er wurde nützlich, als er Jesus kennenlernte. Und den hat er bei Paulus kennengelernt. Ich weiß nicht, wie er bei Paulus gelandet ist. Aber Paulus war so ein Angler, der, bei dem kam manch ein Fisch ins Netz. Ja. Oder in den, zum Haken vielleicht, wenn man angelt. Onesimus kam in Rom zum Glauben, war von Kolosse weggelaufen. Mit etwas Geld, das ließ er so mitgehen. Und dann kam er nach Rom und dort kam er zu Paulus und hat sich bekehrt, fand zu Jesus Christus. Und jetzt hat er nach einiger Zeit des Lebens mit Paulus, er ist gewachsen im Glauben, jetzt schickt Paulus ihn zurück. Das wird ein schwerer Weg für Onesimus gewesen sein. Aber Paulus schickt noch einen Brief. Das ist der Philemon-Brief. Philemon war der Herr von Onesimus und Paulus bereitet den Philemon vor und ich kann mir gut vorstellen, dass er den Onesimus wieder angenommen hat, als Bruder im Herrn jetzt. Onesimus, einem Treuen, der veruntreut hatte, ist jetzt zu einem Treuen geworden. Sehen Sie, das ist, was Jesus tut. Der verändert uns. Der macht andere Leute aus uns. Mit Onesimus, einem treuen Bruder, einem Geliebten. Tychikus heißt ein Geliebter. Ich glaube, Paulus hätte das von jedem Christen sagen können. Er liebt sie alle. Aber wenn es hier heißt geliebt, ich glaube, dazu haben auch diese Geschwister etwas beigetragen. Ich glaube, der Tychikus hat es dem Paulus etwas einfacher gemacht, zu sagen, er ist ein Geliebter. Und ich glaube, der Onesimus wird es auch mit der Zeit leichter gehabt haben, dem Paulus leichter gemacht haben, zu sagen, er ist ein Geliebter. Wollen wir es den Brüdern und Schwestern leicht machen, von uns zu sagen, du bist mir ein lieber Bruder, eine liebe Schwester. Der einer von euch ist, der kommt also, stammt also aus Kolosse. Sie werden euch über alles hier in Kenntnis setzen. Sehen Sie? Zum dritten Mal legt Paulus darauf Wert, dass man erzählt, wie es geht, ja. Was man zu essen kriegt, wie die Gefangenenwärter uns behandeln und so weiter. Und vielleicht auch, wenn sie Nöte haben, das sagt er nicht direkt, aber dann haben die kolossischen Christen, wie die Gemeinde in Philippi, Gelegenheit, dann wieder etwas nach Rom zu schicken, damit er es nicht ganz so schwer hat im Gefängnis. In den Versen 10 bis 14 haben wir Grüße von Mitarbeitern. Es ist eine Anzahl von Mitarbeitern bei Paulus. Timotheus war nur Timotheus war am Anfang erwähnt. Jetzt am Schluss werden noch 6 andere erwähnt. Es sind also einige, die bei Paulus sind und die seine Mitarbeiter sind. Sie kommen und gehen. Mal ist diese Gruppe da, mal eine andere Gruppe. Während er den Philemon-Brief schreibt, sieht die Liste ein wenig anders aus. Also hier haben wir 6 Mitarbeiter, die grüßen lassen. Es grüßen euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Was heißt das? Nun, ich glaube nicht, dass er wirklich in Ketten liegt oder mitgefangen ist, in dem Sinne wie Paulus, sondern in freiwilliger Weise teilt er das los. Er nimmt sich Zeit, um bei Paulus zu sein, leistet ihm Gesellschaft, tut ihm Dienste, lässt sich schicken für dies und für das. Vermittelt, zwischen Paulus und der Umwelt und so weiter. Er teilt das Los des Paulus. Der Hebräerschreiber ruft auf im 13. Kapitel, dass man der Gefangenen gedenkt, wie Mitgefangene. Lernen wir auch das. Vielleicht haben wir nicht groß Gelegenheit, aber es gibt ja solche, die gefangen sind und nicht in einem irdischen Gefängnis sind. Wollen wir uns mit ihnen identifizieren in ihrer Not? Und Markus, Cousin des Barnabas. Von Barnabas haben wir ja gehört in der Apostelgeschichte, ja? Der sich zuerst für den Paulus so richtig interessierte und der ihn dann den anderen vorstellte. Barnabas war ein feiner Bruder. Allerdings kam da für eine kurze Zeit eine Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas, aber die war schon längst geheilt. Es handelte sich damals gerade um Markus. Der war untreu gewesen. Der war mitgereist bei der ersten Missionsreise, sollte helfen, die Koffer zu tragen, so praktische Dienste zu tun. Und dann war es ihm zu schwer und dann lief er zurück nach Hause zu Mama. Die war reich, ja. Die hatte ein großes Haus und da war es etwas leichter zu leben in Jerusalem, in diesem großen, schönen Haus, als in Phrygien bei den Banditen und so weiter oder am Meer, wo es dann mal einen Schiffbruch geben konnte. Also er hat es nicht noch einmal überlegt und lief nach Hause. Und dann kam der Timotheus anstelle von Markus. Und der hat dann sehr schnell gelernt und der blieb dann treu und wurde zu Paulus engstem Mitarbeiter. Aber Markus fand den Weg zurück. Barnabas half ihm, sie waren verwandt. Barnabas half ihm. Und jetzt ist Markus wieder ein treuer Mitarbeiter geworden, betreffs dessen ihr Befehle erhieltet. Also, wenn ihr gehört habt, dass Markus ein Versager ist, ich befehle euch, passt auf, Gott hat ihm vergeben, ich habe ihm vergeben, ihr könnt euch auf ihn verlassen. Er ist jetzt ein treuer Diener. Ist das nicht schön? Es ist Raum bei Jesus für Versager. Verzagen Sie nicht. Markus ist ein Beispiel davon. Ich persönlich auch. Markus, Cousin des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhieltet. In Klammern, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Ja. Und der dritte in dieser ersten Reihe, die sind alles Juden, diese drei. Aristarchus, Markus und Jesus. Wir wissen ja, dass es in gewissen Teilen der Welt üblich ist, Söhne nicht nur Josef zu nennen oder Markus oder wie immer sie alle heißen, sondern auch Jesus. Das ist für uns etwas unangenehm, bei uns ist das nicht Usus, üblich, aber in lateinischen Ländern ist das eher gebräuchlich. Damals war das offensichtlich auch so, dass es manchmal vorkam. Hier haben wir einen, der hieß Jesus oder Josua oder Jeshua. Wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wurde. Er bekommt aber den Zunamen Justus. Das war wahrscheinlich eine Hilfe. Vielleicht haben viele, die Schwierigkeiten hatten, ihn Jesus zu nennen, ihn dann Justus genannt. Aber Justus kann auch davon sprechen, dass er gerecht war, ja? Dass er ein guter Mann war, einer, auf den man sich verlassen konnte. Jesus, genannt Justus. Die aus der Beschneidung sind, diese drei, ja, die sind Juden. Aus der Beschneidung heißt aus dem Volk Israel. Diese allein Mitarbeiter für das Königreich Gottes. Aus dem Judentum kennt Paulus zu diesem Zeitpunkt nur drei Brüder, die seine Mitarbeiter sind. Alle anderen haben ihn verlassen oder haben sonst wo Dienste, sind unabhängig geworden. In seinem Mitarbeiterbereich gibt es nur drei. Das ist zum Teil traurig, zum Teil vielleicht verständlich, denn es kommt ja so, dass jemand dann heranwächst und zu einem selbstständigen Mitarbeiter für den Herrn wird. Die aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter für das Königreich Gottes. Wir lernen hier, dass die Gemeinde und die Sache mit Jesus als Königreich verstanden wird. Welche mir eine Erquickung waren, welch ein Zeugnis. Und jetzt kommen drei, die nicht jüdisch sind. die lassen auch grüßen. Das ist erst einmal der Epaphras, der ja aus Kolosse stammt, ein Mitarbeiter in der Gemeinde dort, der an der Verkündigung teilnimmt, an der Seelsorge. Epaphras, der eine Zeit jetzt in Rom verbracht hat, er wird aber wieder zurückgehen wahrscheinlich, der einer von euch ist, ein Sklavendiener Christi. Paulus legt ihm das Zeugnis aus. Er ist ein Leibeigener von Jesus. Auf den kann der Herr sich verlassen, der alle Zeit für euch ringt im Gebet. Die Kolosser dürfen wissen, in Rom ist einer, der betet immer für uns. Nicht nur betet er, so segne auch die Kolosser. Ja? Nein, er ringt, er kämpft. Warum? Damit ihr steht, nicht umfahrt, damit ihr steht als Mündige, als Reife und als Vervollständigte, solche, die vollendet sind, die gereift sind, in jeder Hinsicht vorangekommen sind im Wachstum, in allem, das Gottes Wille ist. Was ist Gottes Wille? Wissen Sie, was Gottes Wille ist? Gottes Wille ist, dass Sie ihn lieben. Er liebt Sie. Er möchte, dass die Liebe erwidert wird. Und Epaphras ringt darum, dass man den Kolosse Jesus liebt. Das ist nämlich die Gefahr, dass man von Jesus ablässt. Er ringt darum, dass jeder in Kolosse Jesus wirklich liebt. Zweitens, was will Gott? Gott will, dass wir Christus ähnlich werden. Und dann ist schon fast alles zusammengefasst, nicht wahr? Und Epaphras ringt darum, dass die Christusähnlichkeit Gestalt gewinnt, bei jedem Einzelnen in Kolosse, in allem, das Gottes Wille ist. Das Thema hat er ja schon angesprochen, angeschnitten in 1. Kapitel 1, Vers 9. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer für euch hat. Wenn das Gespräch auf die Kolosser kommt, ja, dann ist Epaphras dabei, ja. Dann spricht er, dass er großen Eifer für euch hat und für die in Laodikea und die in Hierapolis. Laodikea und Hierapolis waren noch weitere Städte in diesem selben Tal, wo Kolosse lag. Und dort gab es auch Gläubige. Und Epaphras ist interessiert an denen. Vielleicht hat er auch ab und zu dort das Wort verkündet. Das ist gut anzunehmen. Es grüßen euch Lukas, der Arzt, ein Geliebter und Demas. Zu diesem Zeitpunkt ist Demas noch treu, aber er wird ihn eines Tages verlassen. Das ist eine traurige Geschichte mit Demas. Er nennt ihn jetzt nur Demas. Vielleicht waren jetzt schon Anzeichen. Es stimmt uns etwas merkwürdig, wenn wir einen Namen hören bei Paulus, wo kein Adjektiv daneben steht. Er möchte nichts Schlechtes sagen, aber er kann scheinbar auch ihn nicht so richtig ein Zeugnis auslegen. Es kann sein, dass schon hier Anzeichen waren von jener Untreue, die sich dann in stärkerem Maße meldete später. Also hier sind drei, die lassen grüßen. Die Geschwister denken aneinander. Das ist etwas Erfreuliches, etwas Erquickendes. Jetzt noch die letzten Verse, 15 bis 18 zuerst, die Verse 15 bis 17, wo wir einige persönliche Anweisungen des Apostels haben. In Vers 15 betreffs Grüße, in Vers 16 betreffs Briefe und in Vers 17 betreffs den Archippus. Lesen wir: Grüßt die Brüder in Laodikea. Es gibt also eine Gemeinde in Kolosse oder Christen in Kolosse, vielleicht sogar zwei Gruppen von Christen in Kolosse. Das ist nicht unmöglich. Die eine würde sich im Haus des Philemon treffen, die andere vielleicht sonst wo. Aber es kann sich um dieselbe Gruppe handeln. Eine Gruppe gibt es, wenigstens eine in Hierapolis und dann eine in Laodikea. Und in der Nähe von Laodikea wohnt wahrscheinlich der Nymphas. Und in seinem Haus trifft sich auch eine Gruppe von Christen und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde. Und dass auch ihr den Brief aus Laodikea lest. Wir merken hier uns einiges. Erstens, Briefe werden in jeder Zeit ausgetauscht. Und so entstand unser Neues Testament. Gemeinden erfuhren, dass auch andere Gemeinden Briefe bekommen hatten. Und dann werden diese ausgetauscht. Zweitens, wir merken, dass hier ein Brief ist, der auf dieselben Ebene gestellt wird wie der Brief von Kolosse. So wie der Kolosserbrief in Kolosse gelesen wird, so soll der Brief, den Paulus an Laodikea schickt, auch in Kolosse gelesen werden. Und so wie der Brief, den die Laodikea bekommen haben, dort gelesen werden soll, so soll auch dort der Kolosserbrief zur Kenntnis genommen werden. Es handelt sich also um einen Brief, der offensichtlich genauso Gottes Wort ist, genauso kanonisch, genau auf dieser selben Ebene ist, wie der Kolosserbrief. Es muss sich also um einen Brief handeln, den wir im Neuen Testament haben. Aber Sie sagen, wir haben doch keinen Brief an Laodikea. Nein, das haben wir nicht, ausdrücklich nicht so bezeichnet. Aber wir haben einen Brief, der wurde an alle Gemeinden in dieser Gegend gerichtet. Und es ist ganz klar, dass dieser Brief nicht nur an die Gemeinde gerichtet wurde, an die den Namen, dessen Name der Brief trägt. Das wird klar im Brief. Es wird sich also höchstwahrscheinlich um den Brief, den wir den Epheserbrief nennen, handeln. Der soll kursieren in den Gemeinden. Tychikus bringt ihn wahrscheinlich mit. Er liefert ihnen Laodikea, kommt mit dem Kolosserbrief nach Kolosse. Und auch mit dem Philemonbrief, und diese werden dann gelesen. Und jetzt letztens, Vers 17, sagt dem Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn erhieltest, dass du ihn ganz ausrichtest. Warum müssen die Kolosser ihm das sagen? Warum sagt Paulus ihm das nicht direkt? Nun, vielleicht weil Archippus oft nicht in dieser Gemeinde vorhanden ist. Er wohnt zwar offensichtlich in Kolosse, aber sein Dienst ist außerhalb von Kolosse wahrscheinlich. Ich nehme das an. Vielleicht ist er jemand, der nach dem Rechten, ein Seelsorger ist in Herapolis oder im Haus des Nymphas oder zwischendurch. Vielleicht ist er ein Evangelist. Es gab ja sehr viel zu tun in dieser ganzen Gegend. Und er ist viel unterwegs vielleicht, sodass er nicht vielleicht dabei ist, wenn dieser Brief gelesen wird. Er sagt ihm das. Er tut einen guten Dienst, ermutigt ihn. Ja? Und jetzt das Schlusswort. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Und ein Ausleger sagt, wie werden sich die Kolosser gestreckt haben und gern jeder persönlich das Manuskript sich ansehen wollen, wie schreibt der Apostel? Tatsächlich Worte aus seiner Hand, denn er hat ihn ja diktiert. Und jetzt am Schluss etwas aus seiner eigenen Hand. Ja? Ein Zeichen, dass der Brief von Paulus kam, das war der Grund. Denkt an meine Fesseln, rührende Worte. Sind es Worte, die nach Mitleid rufen? Sie könnten das. Paulus möchte auch Verständnis haben. Was könnte darin enthalten sein? Auf jeden Fall heißt es, dass man seiner gedenkt im Gebet. Er braucht Fürbitte. Er braucht Kraft, wenn jeden Tag eine Kette von seiner Hand hängt. Und er niemals so richtig alleine sein kann. Das braucht sehr viel Gnade. Aber vor allem scheint mir, geht es darum, dass die Kolosser wissen sollen, wofür Paulus leidet. Dies ist eine stille Ermahnung. Ihr Kolosser, falsche Lehre droht. Sie will euch von Jesus wegnehmen. Für diesen Jesus leide ich hier. Denkt daran und seid bereit, was immer es kostet, bei Jesus zu bleiben. Das soll uns auch ermutigen. Und dann zuletzt das große Wort, das uns immer wieder begegnet in neutestamentlichen Briefen, das wir nie genug hören können. Bitte lesen wir es nicht zu schnell. Nehmen Sie es mit. Die Gnade sei mit euch. Amen. Das heißt wahrlich. Davon sind wir abhängig. Das letzte Wort in unserem Leben muss Gnade sein. Von Anfang an bis zum letzten Atemzug wird es Gottes Liebe sein, die sich unser annahm. Das ist der Kolosserbrief. Lauter Gnade. Wir wollen das Haupt neigen zum Dankgebet. O Herr, wir danken dir, dass deine Gnade erschienen ist in der Person deiner selbst, in Menschengestalt. Und wir bitten dich, Herr, dass wir in kleinem Maße wenigstens Gnadenträger sein könnten, in der Art und Weise, wie wir sprechen und leben. Wir bitten, Herr, dass in vermehrtem Maße aus unserem Gefängnis, aus den Grenzen, die du uns setzest, und dann aber auch in unseren Möglichkeiten, Jesus zu sehen sein möchte. Amen.